Bitcoin macht die Reichen reicher und die Armen ärmer. Diesen Vorwurf höre ich immer wieder. Vor ein paar Wochen hat mir ein Zuschauer dazu geschrieben und seine Worte gehen mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Denn was, wenn tatsächlich etwas dran ist? Was, wenn ausgerechnet Bitcoin, das für viele als Gegenentwurf zu unserem heutigen Geldsystem gilt, die Schere zwischen Arm und Reich sogar noch vergrößert? Ich habe mir das genauer angesehen und ich sag mal so, die Antwort ist anders ausgefallen, als ich es selbst erwartet hätte. Bitcoin vergrößert die Schere zwischen Arm und Reich. Das höre ich tatsächlich auch in meinem eigenen Freundeskreis und Bekanntenkreis immer wieder. Und viele lehnen Bitcoin deshalb sogar ab oder halten es für schlecht oder sogar für böse, um das jetzt mal ganz plakativ auszudrücken. Und deswegen schauen wir uns heute mal im Detail an, ob das doch wirklich so ist und was eine sinnvolle Antwort darauf wäre, falls sich das wirklich bestätigt. Lass uns zuerst einen Blick auf die E-Mail werfen, die mich erreicht hat, im Juli schon. Einen Teil daraus werde ich jetzt vorlesen. Den Absender halte ich natürlich anonym und die E-Mail lautet wie folgt. Die letzten Jahre habe ich selbst immer die Grünen gewählt und werde dies voraussichtlich auch zukünftig tun. Allerdings habe ich den Eindruck, dass diese Partei das Potenzial von Bitcoin leider noch gar nicht verstanden hat. Daher schickte ich dein Video bezüglich der Einjahresfrist meiner Cousine, die sehr grün eingestellt und engagiert ist und hoffte, dass sie in der grünen Bubble ein bisschen Werbung für die Beibehaltung machen würde. Doch das genaue Gegenteil vom Erhofften geschah. Sie war entsetzt und fand dein Video richtig schlimm. Was ich wiederum richtig schlimm fand, war, dass sie sich in keinster Weise mit der Sache an sich auseinandergesetzt hatte, sondern anscheinend durch einige Worte total angetriggert wurde und bereits eine Meinung zu Bitcoin hatte, ohne wirklich verstanden zu haben, worum es eigentlich geht. Auch auf einer folgenden Familienveranstaltung stieß das Thema auf extreme Ablehnung. Einer der Kritikpunkte war, Bitcoin vergrößere die Schere zwischen Arm und Reich. Und ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob das nicht auch so ist. Zwar ist Bitcoin ja eigentlich der Gegenentwurf dazu und wirkt dem Cantillon-Effekt entgegen, aber mal angenommen, dass das Power Law tatsächlich zutrifft, ist es dann nicht wirklich so, dass die Reichen aufgrund des besseren Zugangs zur Finanzbildung und der Möglichkeit, viel mehr Bitcoin zu kaufen, viel mehr von Bitcoin profitieren? Und welche gesellschaftlichen Auswirkungen hätte dies? Ja, das ist, worum es heute geht. Und ich glaube, dass diese E-Mail auch deswegen noch nach Wochen immer noch so präsent in meinem Kopf ist, weil ich das alles selbst schon erlebt habe. Ich kann jeden einzelnen Satz darin nachfühlen, vor allem auch, dass sich Menschen in meiner Umgebung von Bitcoin stark getriggert fühlen. Und das ist aus meiner Sicht etwas, an das man sich als Bitcoiner gewöhnen muss. Nicht jeder ist offen dafür. Bitcoin triggert die Leute massiv, weil es extrem viel hinterfragt, weil es das Finanzsystem komplett in Frage stellt, weil es Eigenverantwortung einfordert und weil man sich stundenlang damit beschäftigen muss, um Bitcoin einigermaßen zu verstehen. Und dazu sind viele einfach nicht bereit. Obwohl es mittlerweile richtig guten Content gibt und auch richtig gute Literatur, zum Beispiel vom Bitcoin-Verlag Apricomedia. Für viele ist es aber einfacher, das Thema Bitcoin einfach abzulehnen. Und das betrifft sowohl die Leute aus der Mitte der Gesellschaft als auch Politiker. Ich würde behaupten, der Bitcoin-Bildungsstand unter Politikern ist leider noch nicht besonders hoch. Kann man natürlich nicht pauschalisieren. Ich kenne auch Grüne und linke Wähler, die Bitcoin halten und Bitcoin super finden. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema, die Schere zwischen Arm und Reich. Vergrößert Bitcoin die Ungleichheit oder nicht? Dem wollen wir jetzt nachgehen und zwar starten wir mit einem Gedankenexperiment. Stell dir vor, es gibt auf der Welt nur Bitcoin und keine anderen Währungen und keine anderen Vermögenswerte, das heißt keinen Euro, keinen Dollar, keine Aktien, keine Staatsanleihen, nichts außer Bitcoin. Und wie du vielleicht weißt, ist Bitcoin absolut begrenzt auf 21 Millionen Einheiten. Es wird niemals mehr als 21 Millionen Bitcoin geben und jeder Bitcoin wiederum kann aufgeteilt werden in 100 Millionen Satoshis. Das heißt, es gibt insgesamt 2,1 Billiarden Geldeinheiten. Wenn jetzt eine reiche Person, zum Beispiel dein reicher Nachbar Bill, 100 Bitcoin besitzt, dann kann er sich für diese 100 Bitcoin irgendwelche Güter und Dienstleistungen kaufen, die er gut findet. Nehmen wir an, Bill mag Luxusautos und kauft sich jetzt einen Rolls-Royce für seine 100 Bitcoin. Bill bekommt also das Auto und der Händler bekommt die 100 Bitcoin. Aber dort bleiben sie natürlich nicht, denn der Händler bezahlt den Autobauer, der Autobauer bezahlt seine Mitarbeiter und seine Zulieferer, das heißt Bandarbeiter, Ingenieure, Manager, Büroangestellte, Reinigungskräfte, Köche in der Kantine, Logistiker und noch viele mehr. Und gleichzeitig bezahlt er die Hersteller von Reifen, Sitzen, Elektronik, Stahl etc. Und diese Unternehmen bezahlen wiederum ihre Mitarbeiter und ihre eigenen Zulieferer und so weiter. Und auch die Beschäftigten geben ihren Lohn, die sie bekommen, wieder aus. Zum Beispiel beim Supermarkt, beim Friseur, beim Handwerker, im Restaurant. Von dort wandern die Bitcoin wieder weiter. Das heißt, die ursprünglichen 100 Bitcoin von Bill verteilen sich nach und nach durch die gesamte Volkswirtschaft und sie wechseln dabei immer wieder den Besitzer. Als Gegenleistung für echte Arbeit, für echte Güter und echte Dienstleistungen. Und wenn Bill jetzt einen zweiten Rolls-Royce haben möchte, dann müsste er durch seine eigene Arbeitsleistung als Angestellter oder durch irgendeine unternehmerische Tätigkeit wieder so viel Wert erbringen, dass er nochmal 100 Bitcoin zusammensparen kann, um einen weiteren Wagen zu kaufen. Oder Bill findet jemanden, der ihm diese 100 Bitcoin leiht, aber diese 100 Bitcoin müssten vorher von jemand anderem verdient worden sein oder gespart worden sein, denn neue Bitcoin können in dieser fiktiven Welt ja nicht einfach neu geschaffen werden. Aus meiner Sicht wäre dieses fiktive Geld- und Wirtschaftssystem eines der fairsten, das man sich überhaupt vorstellen kann, weil niemand könnte aus dem Nichts neues Geld erzeugen und sich damit zusätzliche Kaufkraft erschleichen. Wer Geld haben will, beziehungsweise Bitcoin haben will, muss sie mit seiner eigenen Arbeitsleistung verdienen und dann sparen oder sie sich von jemandem leihen, der sie wiederum selbst verdient hat. Aber das hier ist nur ein sehr extremes Gedankenexperiment. Wir leben nicht auf einem Bitcoin-Standard, sondern in einem sogenannten Fiat-Geldsystem. Und hier sind die Regeln und Anreize anders. Bevor es weitergeht, eine kleine Werbung mit meinem Werbepartner Coinfinity, einem Bitcoin-Broker aus Österreich mit über 12 Jahren Erfahrung. Mit Coinfinity kaufst du Bitcoin direkt in die Selbstverwahrung. Das heißt, direkt in deine eigene Wallet. Was ich besonders schätze, ist der persönliche Kundensupport und die fairen Konditionen. Denn bei Coinfinity gibt es keinen Spread. Die Kosten werden also nicht im Bitcoin-Kurs versteckt, sondern transparent als Gebühr angezeigt. So weißt du schon vor dem Kauf, woran du bist. Wenn du Coinfinity ausprobieren möchtest, sparst du mit dem Code Nicole 21% auf die Gebühren in den ersten 6 Monaten und du kannst natürlich auch einen praktischen Bitcoin-Sparplan anlegen. Link in den Shownotes. Und um deine Bitcoin sicher selbst zu verwahren, ist eine Hardware-Wallet besonders wichtig. Eine der sichersten am Markt ist die Bitbox 02 aus der Schweiz. Hier in der Nova-Version, kompatibel auch mit iPhone und iPad. Jetzt endlich auch in Bitcoin Orange erhältlich. Wenn du dir eine Bitbox zulegen möchtest, dann bekommst du 5% Rabatt mit dem Code Nicole und unterstützt damit zusätzlich meine Arbeit. Nutze dazu am besten den Link in der Videobeschreibung. Ganz herzlichen Dank. Werbung Ende. Und jetzt machen wir exakt dasselbe Gedankenexperiment nochmal, nur eben mit unserem heutigen Fiat-Geldsystem. Nehmen wir an, Bill kauft wieder seinen Rolls-Royce, aber diesmal für 1 Million Euro. Wenn Bill diese 1 Million Euro bereits auf seinem Konto hat, dann passiert praktisch dasselbe wie in unserer Bitcoin-Welt. Das Geld wandert von Bill zum Händler, vom Händler zum Autobauer, zu den Zulieferern und zu den Beschäftigten und so weiter. Bis hierhin gibt es erstmal keinen großen Unterschied. Der entscheidende Unterschied kommt erst an einer anderen Stelle, denn die Menge an Euro ist nicht begrenzt. Jetzt stell dir vor, Bills Bruder Tom möchte auch ein teures Auto kaufen, er hat dieses Geld aber nicht und nimmt deshalb einen Kredit bei seiner Bank auf. Und jetzt passiert was Interessantes, was vielen Menschen so gar nicht bewusst ist, denn die Bank muss diese 1 Million Euro nicht erst irgendwo bei irgendwelchen anderen Sparern einsammeln, um sie anschließend an Tom weiterreichen zu können, sondern mit der Kreditvergabe entsteht neues Geld, sogenanntes Buchgeld. Die Bank schreibt Tom 1 Million Euro auf seinem Konto gut und damit ist die gesamte Geldmenge um 1 Million Euro größer geworden. Der Kuchen wächst also. Tom überweist dann das neu geschaffene Geld an den Autohändler und von dort beginnt wieder die ganze Kette. Autobauer, Zulieferer, Mitarbeiter, Supermarkt, Handwerker, Restaurant und so weiter. Der Unterschied ist aber, in unserer Bitcoin-Welt mussten die vorhandenen Geldeinheiten den Besitzer wechseln. In unserem heutigen Bankensystem werden mit der Kreditvergabe neue zusätzliche Geldeinheiten erzeugt. Und ein sehr großer Teil unseres Geldes ist genau auf diese Art entstanden, nämlich als Buchgeld durch Geschäftsbanken. Und hier wird es essentiell für unsere Frage nach arm und reich. Denn neu geschaffenes Geld wird nicht gleichzeitig und nicht gleichmäßig an alle Menschen verteilt. Wenn also unser Geldmengenkuchen wächst, dann profitieren erstmal nur wenige privilegierte Gruppen. Das Geld landet zuerst dort, wo Kredite vergeben werden und Vermögenswerte gekauft werden. Das heißt bei Unternehmen, bei Immobilienkäufern, bei Staaten, bei Banken oder bei anderen Kreditnehmern. Und von dort wandert es dann weiter durch die Wirtschaft. Die wesentliche Frage ist also, wer bekommt dieses neue Geld zuerst? Was wird damit gekauft? Und was passiert anschließend mit den Preisen, bevor das Geld dann bei allen anderen angekommen ist? Und an dieser Stelle kommen wir zum sogenannten Cantillon-Effekt. Die langjährigen Bitcoiner unter euch können es wahrscheinlich nicht mehr hören, weil es euch schon zu den Ohren rauskommt, so oft wie ihr das wahrscheinlich schon gehört habt. Aber der Cantillon-Effekt ist extrem wichtig, weil er erklärt, warum neu geschaffenes Geld eben nicht neutral ist. Es erreicht bestimmte privilegierte Gruppen früher und andere nicht so privilegierte Menschen viel später. Und diese Reihenfolge entscheidet dann darüber, wer von Geldmengenausweitung profitiert und wer am Ende die höheren Preise bezahlt. Und mich überrascht es ehrlich gesagt immer wieder, wie unbekannt dieser Effekt außerhalb der Bitcoin-Community ist. Und das, obwohl der Cantillon-Effekt ziemlich zentral ist für die Frage, wer wird reicher und wer verliert seine Kaufkraft und wird somit ärmer. Es gibt dazu übrigens auch einen guten Wikipedia-Artikel, findest du in den Shownotes. Bevor wir darüber im Detail sprechen, ein paar relevante ergänzende Kommentare zum Geldschöpfungsprozess, damit das Bild möglichst vollständig und nicht zu stark vereinfacht ist. Wenn Kredite zurückgezahlt werden, zum Beispiel, wenn Tom den Kredit für sein Auto zurückbezahlt, dann passiert das Gegenteil der Geldschöpfung. Der zurückgezahlte Kreditbetrag verschwindet wieder aus der Geldmenge. Aber langfristig kann die Geldmenge trotzdem wachsen, denn über längere Zeit wird immer wieder neues Buchgeld durch neue Kredite geschaffen. Und wenn dabei mehr neues Geld entsteht, als durch die Rückzahlung alter Kredite verschwindet, wächst die Geldmenge unterm Strich. Und genau diese Entwicklung kann man auch in den Daten sehen. Der ausstehende Kreditbestand von Unternehmen und privaten Haushalten im Euroraum ist seit dem Jahr 2000 von rund 8,8 Billionen Euro auf knapp 23,8 Billionen Euro gestiegen. Er hat sich also fast verdreifacht. Und dann gibt es neben dem sogenannten Giralgeld auch noch das Zentralbankgeld. Und dieses Geld kann ausschließlich die Zentralbank erschaffen, zum Beispiel indem sie Banken Kredite gibt. Wie massiv Zentralbanken die Geldbasis in Krisenzeiten ausweiten können, hat man während der Pandemiezeit gesehen. Die sogenannte monetäre Basis ist im Euroraum allein im Jahr 2020 von rund 3,1 auf 4,9 Billionen Euro gestiegen, also um fast 60% innerhalb eines einzigen Jahres. Das Zentralbankgeld ist also innerhalb kürzester Zeit massiv ausgeweitet worden und die EZB hat irgendwann sogar selbst zugegeben, dass dieses starke Geldmengenwachstum ein Vorbote war für den darauffolgenden Inflationsschub, den wir alle gespürt haben und noch heute spüren. Und deswegen kommen wir zurück zum Cantillon-Effekt, denn wenn der Geldkuchen größer wird, stellt sich die offensichtliche Frage, wer bekommt die neu geschaffenen Kuchenstücke zuerst, wer profitiert und wer profitiert nicht. Machen wir es wieder ganz konkret. Stell dir drei Menschen vor, Bill, Sarah und Max. Bill ist Unternehmer und hat eine sehr gute Bonität und Zugang zu Krediten. Sarah besitzt bereits eine Immobilie. Und Max ist ganz normaler Angestellter, 28 Jahre alt, wohnt zur Miete und hat vielleicht 5.000 Euro auf dem Konto. Bill bekommt von seiner Bank einen großen Kredit und kauft damit eine große Immobilie. Es wird also neues Geld geschaffen und er kann mit diesem neu geschaffenen Geld seine Immobilie kaufen, zu den Preisen, die heute gelten. Das Geld wandert weiter durch die Wirtschaft und wenn dadurch die Nachfrage nach Immobilien steigt, können auch die Preise steigen. Davon profitiert dann Sarah, die ja schon eine Immobilie hat. Sie hat zwar keinen neuen Kredit aufgenommen und nichts zusätzlich geleistet, aber ihre Immobilie ist plötzlich mehr wert. Und was ist mit Max? Der hat immer noch seine 5.000 Euro auf dem Konto, nur dass die Eigentumswohnung, die er vielleicht irgendwann kaufen wollte, inzwischen deutlich teurer geworden ist. Sein Gehalt steigt möglicherweise auch irgendwann später, aber bis dahin haben sich die Preise längst nochmal erhöht. Die Inflation läuft ihm sozusagen davon. Und genau das beschreibt in sehr vereinfachter Form den Cantillon-Effekt. Neues Geld erreicht nicht alle Menschen gleichzeitig. Diejenigen, die früh darauf zugreifen können oder schon Vermögenswerte besitzen, profitieren, bevor sich die höheren Preise vollständig durch die Wirtschaft gezogen haben. Wer weiter hinten in dieser Kette steht, so wie Max, bekommt das neue Geld erst oft dann, wenn die Preise schon längst gestiegen sind und seine Kaufkraft bereits verloren hat. Das heißt nicht, dass Kredite grundsätzlich schlecht sind und das heißt auch nicht, dass bei jeder Geldmengenausweitung automatisch jeder Reiche gewinnt und jeder Arme verliert. Aber wir müssen uns eins klar machen. Geldschöpfung ist nicht verteilungsneutral. Es macht einen Unterschied, wer das neue Geld zuerst bekommt und wer dann später mit den höheren Preisen leben muss. Ein befreundetes Paar von mir, und das finde ich wirklich sehr bezeichnend, hat es bereits komplett aufgegeben, auf eine eigene Immobilie hinzusparen, weil die Preise einfach davonlaufen und die spielen jetzt stattdessen Lotto. Ist kein Scherz. Und das zeigt doch, wie gravierend die Folgen des Cantillon-Effekts mittlerweile sind. Jetzt kommen wir zurück zu Bitcoin, denn an dieser Stelle könnte man ja einfach sagen, Bitcoin ist absolut begrenzt, niemand kann neue Bitcoin erschaffen, also löst Bitcoin dieses Problem, Fall erledigt. So einfach ist es natürlich nicht, denn wir haben zwar Bitcoin, aber wir leben immer noch in einem Fiat-Geldsystem mit Cantillon-Effekt. Und das heißt, diejenigen, die einen guten Zugang zum Fiat-Geld haben, die günstige Kredite bekommen, die sind natürlich im Vorteil, weil sie leichter an knappe Vermögenswerte kommen, zum Beispiel an Bitcoin. Das Problem ist aber nicht Bitcoin. Das Problem ist das Fiat-Geldsystem. Weil der Euro, weil der Dollar permanent entwertet, haben Menschen einen Anreiz, ihre Kaufkraft in knappe und begrenzte Güter zu parken. Zum Beispiel in Gold, zum Beispiel in Immobilien, zum Beispiel in Bitcoin. Das heißt, wenn dein Nachbar Bill Millionär ist und sich eine Immobilie kauft für mehrere Millionen Euro und diese Immobilie in 5 Jahren das Doppelte wert ist, dann steht der natürlich noch mal viel besser da als du, wenn du zur Miete wohnst und dir keine Immobilie leisten kannst und stattdessen aber immer mehr Miete zahlen musst. Das gleiche gilt natürlich auch für Bitcoin. Wenn Bill sich heute einen ganzen Bitcoin kauft und der Bitcoin-Preis im Jahr 2046 bei 10 Millionen Dollar steht, dann hat sich seine Kaufkraft massiv vergrößert. Und das ist der Teil, den die Cousine des Absenders der E-Mail total unfair findet und den auch viele, die ich kenne, total unfair finden und die dann sagen, Bitcoin vergrößert die Schere zwischen Arm und Reich, Bitcoin finde ich richtig doof und damit will ich gar nichts zu tun haben. Diese Leute sehen aber nicht, dass das eine Folge des Fiat-Geldsystems ist und dass die vernünftige Antwort darauf nicht sein kann, Bitcoin zu verteufeln, sondern sich erstens mit Bitcoin zu beschäftigen und zweitens, wenn man verstanden hat, wie es funktioniert, regelmäßig kleine Beträge in Bitcoin zu sparen. Jeden Monat oder auch jede Woche, zum Beispiel mit Coinfinity, um selbst davon zu profitieren. Es ist doch viel besser, wenn ich ein kleines Grundstück habe und ein kleines Haus drauf bauen kann, als gar keins. Ich beschließe doch auch nicht, deswegen komplett auf Immobilien zu verzichten, nur weil mein Nachbar Bill eine viel größere Immobilie hat als ich oder sogar mehrere Immobilien hat. Warum sollte ich dann auf Bitcoin verzichten, weil andere Leute auf der Welt mehr Bitcoin haben als ich? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Bitcoin ist absolut begrenzt. Wenn ich einen kleinen Anteil an Bitcoin besitze, dann ist dieser Anteil fix. Dieser Teil des Kuchens kann nicht verwässert werden. Von den 21 Millionen Bitcoin Bitcoin sind übrigens schon etwa 20,08 Millionen in Umlauf. Die restlichen 4,4% werden bis zum Jahr 2140 in Umlauf kommen. Wenn du wissen willst, warum es ausgerechnet 21 Millionen Bitcoin sind, dann hör auch gerne in meine Folge Letzte Million. Link in den Shownotes. Und selbst wenn ich nur 0,01 Bitcoin besitze, was heute umgerechnet weniger als 1000 Euro sind, dann stehe ich in 10 Jahren oder auch in 20 Jahren wesentlich besser da als heute, wenn das Power Law recht behält. Und dann profitieren zumindest meine Kinder oder meine Enkelkinder davon. Oder dann profitiere ich halt in der Rente davon. Zum Power Law bzw. zur Bitcoin-Preisprognose habe ich eine sehr spannende und sehr wissenschaftliche Folge mit Holger Wolf aufgenommen. Findest du auch in den Shownotes. Zurück zur E-Mail und der Frage, ob es dann nicht so ist, dass die Reichen viel mehr von Bitcoin profitieren, weil sie einen besseren Zugang zur Finanzbildung haben. Ja, Bildung ist natürlich immer der Schlüssel, wie für fast alles. Aber vor einigen Jahren war es noch super schwierig, überhaupt Bitcoin-Wissen auf Deutsch zu finden. Und heute gibt es so viele Möglichkeiten, sich zu informieren, auch als Normalsterblicher. Es gibt den Apriko Media Verlag, den ich schon erwähnt habe, der Bitcoin-Bücher auf Deutsch übersetzt. Dann gibt es diverse Podcasts und YouTube-Kanäle. Und genau deswegen mache ich ja die Arbeit, die ich mache, weil ich mir wünsche, dass viel mehr normale Leute Bitcoin verstehen. Falls Bitcoin ein neues Thema für dich ist, du aber immer schon mal wissen wolltest, was Bitcoin ist und warum Menschen auf der ganzen Welt Bitcoin nutzen, dann hör auch gerne in meinen anfängerfreundlichen Podcast Bitcoin kurz erklärt rein. Hat mittlerweile über 70.000 Views. Jede Folge dauert maximal 21 Minuten und du brauchst keinerlei Vorkenntnisse. Ist natürlich kostenlos und du findest ihn überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn man keine Lust hat, Bücher zu lesen oder Podcasts zu hören, dann gibt es überall im Dachraum und sogar überall auf der Welt Bitcoin-Meetups und Konferenzen, die man besuchen kann. Und vieles davon ist sogar komplett kostenlos. Die Links zum 21-Verein und von Les Femmes Orange findest du in der Videobeschreibung. Bildung darf also nun wirklich keine Ausrede mehr sein, wenn es um Bitcoin geht. Auch nicht, wenn man wenig Geld hat. Ich wollte diese Folge eigentlich mit den Worten schließen, dass Bitcoin die Schere zwischen Arm und Reich verkleinert und nicht vergrößert. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass die Anreize in einem begrenzten Geldsystem so sind, dass sich Vermögen wesentlich besser in der Gesellschaft verteilt, als das in unserem Fiat-Geldsystem aktuell der Fall ist. Aber ich komme stattdessen zu der Erkenntnis, dass es in unseren eigenen Händen liegt, wie es ausgeht. Und wie viele Menschen ihre Vorbehalte gegenüber Bitcoin loslassen, sich dann mit Bitcoin beschäftigen und zumindest kleine Mengen an Bitcoin halten. Bitcoin sorgt nicht für Vermögensgleichheit. Das geht auch gar nicht in einer freien Gesellschaft, weil Menschen sind unterschiedlich und haben unterschiedliche Interessen. Und Bitcoin ist freiwillig. Niemand wird gezwungen, Bitcoin zu nutzen. Möglicherweise hat der Verfasser der E-Mail sogar recht. Möglicherweise vergrößerte Bitcoin die Schere zwischen Arm und Reich, zumindest übergangsweise. Aber wir haben es zu einem großen Teil auch selbst in der Hand. Jeder Bitcoin und jeder Satoshi, der in den Händen einer Privatperson liegt, liegt eben nicht in den Händen großer Konzerne oder Finanzinstitute. Aktuell werden rund 66% der maximalen Bitcoin-Menge Privatpersonen zugerechnet. Es liegt an uns, wie sich diese Verteilung in Zukunft entwickelt. Unser Bundeskanzler Friedrich Merz wird nicht plötzlich um die Ecke kommen und uns erklären, wie Bitcoin funktioniert und wie wir finanziell selbstbestimmt werden. Das wird nicht passieren. Und auch kein anderer Politiker wird das übernehmen. Gleiches gilt für das Thema Gesundheit oder Persönlichkeitsentwicklung. Alles, was wirklich wichtig ist und was wirklich nützlich ist im Leben, müssen wir selbst machen. Bitcoin garantiert keine Gleichheit. Das war aber auch nie das Ziel. Bitcoin garantiert absolute Begrenztheit und gleiche, transparente Regeln für alle. Zumindest für alle, die wollen. Wenn dir diese Folge was gegeben hat, dann freue ich mich sehr über ein Like und ein Abo meines Kanals. Das ist für dich komplett kostenlos, hilft meiner Arbeit aber sehr und du verpasst keine neue Folge. Lass auch gerne Feedback da, was du zum Thema denkst und falls du Hard Money darüber hinaus direkt unterstützen möchtest, dann freue ich mich über ein paar Satoshi, Lightning und Bitcoin-Adresse in der Videobeschreibung. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche, ciao.